schönen Vormittag natürlich allen zusammen. Und es ist wirklich eine Freude, dass wir gemeinsam hier praktizieren können. Und hoffe, dass ihr auch das Gefühl habt, dass ihr in Ruhe und Einsicht wächst, dass da interessante Dinge auf euch zukommen. Auch, also es muss nicht immer nur lustig sein. Ja, es kann ruhig auch mal euch vielleicht erstaunen oder überraschen oder schockieren, wenn ihr seht, dass Dinge, die ihr für euch gehalten habt, dann entstehen und vergehen oder angeschaut werden können und damit relativiert werden. Das macht gar nicht. Es gehört mit zu unserer Reise im Dhamma, dass wir auch vielleicht manchmal überrascht, enttäuscht, ernüchtert werden über Dinge, die wir für wichtig oder für gut oder für schön gehalten haben, wenn wir dann vielleicht drauf kommen, dass die auch etwas zu unserem Dukkha beitragen. Eigentlich wollte ich gar nicht jetzt so dramatisch anfangen. Tut mir leid, wenn das jetzt so. Aber ich denke mal, es ist vielleicht auch gut, immer wieder mal zu sagen, wir machen jetzt hier nicht nur, ich mache es mir immer leicht und es soll immer nur alles sich bestätigen, so wie ich das schon kenne. Richtig interessant wird es ja, wenn wir unsere Vorstellungen einmal hinterfragen müssen oder vielleicht revidieren müssen. Und beim Buddha ist das eigentlich schon so, ne? Dass er da von uns, von unserem Ich-Gebäude wirklich keinen Stein ungeprüft auf dem anderen lässt. Bevor ich mit dem Thema anfange, was ich noch kurz erwähnen wollte, mich bei einer mir unbekannten Person entschuldigen, weil ich gestern zwei Fragezettel vergessen habe zu beantworten. Das war nicht Absicht. Ist es für die Person vielleicht interessant, das jetzt zu hören, weil vielleicht schon alle möglichen Wahrnehmungen und Empfindungen aufgetaucht sind. Warum hat er gerade meine Frage nicht beantwortet? Das war reiner Zufall, weil die auf kleinen Zetteln waren und dann lag das irgendwie unter dem kleinen Zettel, wo das mit Seife Hände waschen war, und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Das waren sogar zwei kleine Zettel, ich nehme an, beide von derselben Person, weil es eine ähnliche Schrift war. Das nachher ist mir aufgefallen, oh, die habe ich ja gar nicht vorgelesen. Also wird heute Abend nachgeholt und war ja vielleicht auch eine interessante Übung zu sehen, wie Wahrnehmungen entstehen, die dann vielleicht gar nicht gestimmt haben. Ja, heute gehen wir einen Schritt weiter zur letzten Erlebensfacette, zum Bewusstsein. Das ist ein besonders spannendes Thema, weil dieses Bewusstsein, würde ich mal sagen, sowas wie die innerste Festung unserer Ich-Vorstellung ist. Wenn man sich vorstellt, da ist so eine große Burganlage und dann irgendwann vielleicht ganz in der Mitte von der Burg gibt es nochmal so eine kleine Extraburg, wo sich der Burgherr oder die Burgfrau dann eben zur Not zurückziehen kann, wenn es irgendwie schon schlecht steht um die Schlacht. Und dieses Bewusstsein ist eben sozusagen sehr verlockend. Für uns da ein Ich drin zu sehen, beziehungsweise ist ein bisschen die Wurzel auch von dem ganzen Material, das wir zur Ich-Herstellung, zur leider zur erfolglosen Ich-Herstellung gewinnen, verwenden. Ganz klassisch finden wir in den Lehrreden die Beschreibung, dass es sechs Klassen des Bewusstseins gibt. Die deutsche Übersetzung dieser sechs Klassen ist ein Erbe vom lieben Herrn Neumann, der ja auch viel Schönes hervorgebracht hat und mir letztens ja sogar einen schönen Vers von ihm oder zwei sogar im Kurs dabei gehabt. Die Übersetzung dieser sechs Bewusstseinsklassen, die auch von ihm stammt und sich im deutschen Gebrauch eingebürgert hat, ist allerdings nicht hundertprozentig korrekt. Ja, müsst ihr jetzt entscheiden, ob das einen großen Unterschied macht. Aber da wo der Buddha Augbewusstsein und Ohrbewusstsein gesagt hat, also Chakkhu-Vijnana und Sota-Vijnana, hat der Karl Eugen Neumann Sehbewusstsein und Hörbewusstsein und so weiter draus gemacht. Und ich habe mir dann das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ein Experiment gemacht, um zu schauen, ob in meiner Praxis da sich das irgendwie anders auswirkt, wenn ich zu dem originalen Begriff des Buddha zurückgehe. Und das ist tatsächlich ein feiner Unterschied, ob ich das als ein Sehbewusstsein sehe oder als ein Augbewusstsein. Ne? Das Augbewusstsein ja doch, das schneller ausdrückt, dass das was ist, was eigentlich von offensichtlich nicht zu einem Ich oder zu einem Ego gehörenden, einfach von einem Auge her stammt oder damit zu tun hat. Ja, und auch im Englischen übrigens ist das gang und gäblich, dass man Eye Consciousness sagt und nicht Seeing Consciousness. Und von diesen sechs Arten des Bewusstseins sagt der Buddha eben, dass jede Art dieses Bewusstseins immer entsteht, dadurch, dass das Sinnesorgan und der entsprechende Sinnesreiz zusammentreffen. Ja, das ist so wie zwei Feuersteine, wenn die zusammen klackern, dann entsteht ein Funke. Dementsprechend haben wir ein Augenbewusstsein, ein Augbewusstsein, ein Sehbewusstsein, ein Ohrbewusstsein, ein Hörbewusstsein, ein Nasenbewusstsein. Ja, es klingt ungewohnt, wenn man das so noch nie verwendet hat. Ein Nasenbewusstsein, was ist ein Nasenbewusstsein? Also das, was die Nase besonders gut kann, ist eben, klar, man kann das ja auch in die Nase fassen und dann spüren, da würden wir dann aber sagen, ein Körperbewusstsein, nach dem Sinn. Oder halt ein Spürbewusstsein. Und ein Zungen- oder Schmeckbewusstsein haben wir noch und dann ein Denkbewusstsein oder beziehungsweise Denkorganbewusstsein. Ja, das habe ich nur so mal im Vorbeigehen erwähnt, dass wir da vielleicht mit dem Zusatz, den wir jetzt haben, darüber, dass wir auch biologisch wissen, wie das Denken funktioniert, dass wir dieses Denkorgan, ich stelle mir das so vor, das Gehirn und unser Nervensystem ist sowas wie die Grundlage für ein Programm, so wie ein Computer, das aus irgendwelchen Kabeln oder Chips oder ich weiß auch nicht genau, halt aus Sachen, die ich in die Hand nehmen kann und angreifen kann. Und aus diesem Hardware entsteht dann eine Software, ne? Jetzt könnte man sagen, der Geist ist die Software und das Gehirn ist die Hardware dieser Software. Und das Ganze ist aber immer noch ein Organ, so wie ein Auge oder ein Ohr. Ja, also es braucht dann erst wieder dieses Zusammenschlagen der beiden Gegenspieler, damit ein Denkbewusstsein oder eben ein Denkorganbewusstsein entsteht. Das wird auch gleich dann die Aufgabe für heute sein, zumindest der erste Schritt dieser Aufgabe, dass wir mal diese sechs Bewusstseinsklassen kennenlernen und eben nach gewohnter Manier immer versuchen, sie sofort quasi zu identifizieren. So, aha, du bist ein Augbewusstsein. Das, was ihr jetzt alle hier erlebt, wenn ihr in diese Richtung schaut, würdet ihr jetzt vielleicht sagen, ja, ich sehe den Passana, der was erklärt und ich sehe noch die Buddha-Statue und ich sehe das und das und das. Ja, alles schön und gut. Und das sind alles die Inhalte des Augenbewusstseins oder des Sehbewusstseins. Ja, aber wir können uns auch unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache richten, dass jetzt eben Augenbewusstsein, das Sehen, das Sehbewusstsein stattfindet. Also Bewusstsein ist sowas wie das Gefühl, der oder die zu sein, die dieses Erleben empfängt. Gibt auch vom ehrwürdigen Jnanavira ein schönes Merksätzchen. Kennt jemand den ehrwürdigen Jnanavira? Ja, schon mal gehört. Also zumindest du hast schon mal seinen Namen gehört. Also ein englischer Mönch, der so in den 40er, 50er Jahren, glaube ich, in Sri Lanka ordiniert hat und eben sehr philosophischen Hintergrund hatte und eben sehr interessante, auch kontrovers diskutierte Bücher hinterlassen hat. Eigentlich mehr Notizen, die dann eben zu Büchern gemacht wurden. Und eine ganz gute Veranschaulichung dieser ganzen fünf Daseinsgruppen, das ist so ein Satz. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, dieser ehrwürdige Jnanavira, der sitzt vielleicht unter einem Baum, lehnt sich so gegen diesen Baum und beschreibt jetzt das, was er gerade erlebt. Sagt er oder denkt sich, ich sage es erstmal auf Englisch, ja? Ich übersetze dann noch, aber auf Englisch ist es irgendwie noch lustiger, dass ich es auch rein. A solid, pleasant, shady tree for sitting under, touched by me. Ein solider, angenehmer, schattiger Baum zum Druntersitzen von mir gefühlt. Also ein solider, Körperlichkeit, angenehmer, Empfindung, schattiger Baum, Wahrnehmung zum Druntersitzen. Sankara, Vorhaben, von mir ertastet oder gespürt, vielleicht spürt er auch den kühlen Schatten, ja, von mir gespürt, Bewusstsein. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Art, sich vorzustellen, was der Buddha gemeint hat mit diesem Begriff Bewusstsein. Das ist nicht irgendein mysteriöses Ding, das im Hintergrund steht, sondern eher ganz im Gegenteil, das Gefühl, das wir eigentlich die ganze Zeit haben, ich bin jetzt hier quasi der aktive Empfänger von irgendwelchen Daseinsinhalten. Bevor ich mit euch das Gleichnis aus unserer Gleichnislehrrede Besprecher möchte ich noch ein bisschen mehr zu diesem Bewusstsein erklären. Es gibt einen anderen Erklärzugang, sage ich jetzt mal. Und den muss man auch wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen, damit da keine Missverständnisse entstehen. Der Buddha spricht manchmal auch nicht von sechs Sinnen, das ist Zufall, dass das ja auch die Zahl sechs ist, das hat mit den sechs Sinnen nichts zu tun, von sechs Elementen. Ja, zum Beispiel in der mittleren Sammlung, in der, weiß es gar nicht, wie es auf Deutsch sagt, die Dhatavibhanga Sutta, die Erklärung über die Elemente, Lehrrede über die Erklärung über die Elemente, Nummer 140 ist das, glaube ich. Da zum Beispiel dort spricht der Buddha von diesen sechs Elementen. Ja? Und die vier haben wir auch schon bei Rupa kennengelernt. Was waren die nochmal? Wissen alle, ne? Mutiere ich doch zum Lehrer. Also, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Wind, Luft, ja. Ein fünftes gibt es auch noch, das ist dann der Raum. Und dann haben wir eben Nummer sechs, das Bewusstseinselement. Ja, und jetzt aber aufgepasst, hier keine Missverständnisse entstehen lassen. Das heißt nicht, dass das Bewusstsein irgendwie so immer da ist und wir sind in Wirklichkeit alle ein Bewusstsein oder sonst irgendwas. Ja, das wird oft so verstanden, aber so ist das hier meiner Meinung nach nicht gemeint. Also der Buddha hat sich gerade in Dialogen, wo so eine Ansicht droht aufzukommen, sich immer sehr vehement dafür ausgesprochen, im Auge zu behalten, zu kontemplieren, das Bewusstsein immer bedingt durch die Zusammenkunft von Sinnesorgan und Sinnesreiz entsteht. Ja, das Bewusstsein ist nicht irgendwie sowas, was immer gültig, immer irgendwie da ist. Aber warum spricht der Buddha jetzt vom Bewusstseinselement? So wie, vielleicht verstehen wir das, wenn wir uns nochmal an die anderen Elemente erinnern. Ne? Zum Beispiel das, nehmen wir mal das Wasserelement. Das ist irgendwie ganz einfach vorzustellen. Wenn jemand jetzt vor dem Essen sich die Hände waschen geht, was wir ja alle machen, dann schraubt man das auf und dann kommt da was raus, und, ah ja, Wasser. Und nach dem Essen, wenn man dann vielleicht zum Spüldienst in der Küche eingeteilt ist, dann dreht man da den Hahn auf, ah ja, wieder Wasser. Und dann regnet es und ah ja, wieder Wasser. Und dann trinke ich was aus meiner Flasche, ah ja, wieder Wasser. Ne? Und wir erkennen Wasser daran wieder, dass es immer die gleiche Qualität hat. Die Qualität der Flüssigkeit und eben die Qualität, die Wasser hat. Das muss ich euch ja nicht lang beschreiben. Wir erkennen alles sofort, wenn etwas Wasser ist. Weil der Grund dafür ist, dass Wasser immer eine bestimmte Grundeigenschaft hat. Ja, aber das heißt nicht, dass immer das ein und dasselbe Ding da rauskommt, wenn wir irgendwo einen Wasserhahn aufdrehen. Fühlt sich für uns vielleicht so an, aber es ist immer wieder ein individuelles, einzelnes, neues Wasser. Außer es ist vielleicht den langen Weg über, ist schon dieser Wasserkreislauf, dann kommt vielleicht irgendwann sogar wieder mal dasselbe Wasser aus demselben Wasserhahn. Aber normalerweise ist es immer wieder ein anderes Wasser, das aber eben die gleichen Qualitäten aufweist. Dann könnte man sagen, alles, was die gleichen Qualitäten aufweist, kann man in diesem Fall als Wasserelement zusammenfassen. Und genauso ist das mit Feuer, na, ob man jetzt ein Holz anzündet oder ein Laub anzündet, es entsteht immer Feuer. Auch wenn das vielleicht unterschiedlich qualmt, dann liegt das nicht daran, dass das Feuer anders ist, sondern dass vielleicht in dem Laub mehr Wasserelement ist und drum qualmt mehr und dann ist es halt eine Mischung. Ne? Oder auch beim Wasser kann es sein. Mittlerweile gibt es ja vielleicht, ich weiß nicht, Dutzende Wassersorten, die euch im Supermarkt kaufen könnt, die vielleicht alle ein bisschen anders sind und ein bisschen anders schmecken. Es liegt aber daran, nicht daran, dass da das Wasserelement unterschiedlich ist, sondern dass da halt ein bisschen mehr oder weniger mit Mineralien, also Erdelement oder sonst was halt mit dabei sind. So, und welche Qualität hat jetzt das Bewusstseinselement? Ja, eben kann ich jetzt eigentlich gar nicht anders erklären, als euch darauf hinzuweisen, dass ihr das wahrscheinlich ohnehin wisst, ne? Also wie sich das anfühlt, wenn man bewusst ist, wissen wir eigentlich alle ganz automatisch, nur vielleicht haben wir uns das noch nie bewusst gemacht. Haben wir da noch nie drüber nachgedacht. Also immer dieses von mir gesehen, von mir gespürt, ist im Normalfall das, wie wir das Bewusstseinselement interpretieren. Und die Tatsache, bewusst zu sein, halten wir für quasi einen Beweis, dass ich das bin, der bewusst ist. Und die Tatsache, dass wir das Bewusstsein für ein Ich und das oder ein Selbst, das bedeutet ja per Definition, dass es beständig ist, also nicht dem Wandel unterworfen, dass diesen Effekt kann man zurückführen auf einen gewissen Zaubertrick des Bewusstseins. Ne? Und da sind wir jetzt endlich bei diesem schönen Gleichnis aus unserer Gleichnis-Lehrrede, der es erstmal vorliest. Angenommen, ein Zauberkünstler oder Künstlerin oder sein Lehrling oder ihre was ist die weibliche Form?
Lehrmädchen.
Hä?
Ein Ding ist ein Das.
Hä?
Auszubilden.
Also, die, ein, ja, also, ihr könnt es selber durchdeklinieren. Würde einen Zaubertrick an der Wegkreuzung aufführen. Der Mensch mit gutem Sehvermögen würde das Sehen, Reflektieren grundlegend unterscheiden. Da würde es ihm leer, hohl, substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte ein Zaubertrick auch haben? Genauso ist das dann eben mit einer Praktizierenden. Mit klarem Geist würde man das Bewusstsein sehen, darüber reflektieren und es grundlegend untersuchen. Da würde es leer, hohl und substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte ein Bewusstsein auch haben? Also Bewusstsein folgt wie all unsere Erlebnisse diesem Ablauf des Entstehens und Vergehens. Also wenn ich jetzt so in die Hände klatsche zum Beispiel, dann entsteht bei euch Ohrbewusstsein. Und wenn ich aufhöre, dann entsteht dieses Ohrbewusstsein, das sagt, da klatscht jemand, entsteht nicht mehr. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, aber dafür entsteht ja gleich ein anderes. Dafür entsteht das Ohrbewusstsein, womit ich den Wind höre. Ja, das stimmt. Aber das Bewusstsein, das ihr gerade, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war, ein Ohrbewusstsein in Bezug auf das Klatschen zu haben. Ja, wo ist das jetzt hin? Und ich kann das jetzt, wenn ihr wollt, ich kann es ganz schnell wieder herzaubern. Aber es wird sofort wieder weg sein. Ja, können wir es nochmal probieren? Wenn ihr schon nicht klatscht, dann klatscht. Also, Spaß beiseite. Ich möchte das illustrieren. Also ich bin jetzt kein Zauberkünstler, aber ich habe trotzdem darüber nachgedacht, was ist ja meine Aufgabe jetzt auch als Schüler des Buddha, darüber nachzudenken, was der Buddha meint mit diesem Gleichnis. Und dann habe ich auch gezwungenermaßen über Zaubertricks nachgedacht und habe mir dann gedacht, ist es nicht so, dass viele Zaubertricks mit diesem feinen Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe, was wir gestern auch schon hatten, operieren? Ja, und also, das wird jetzt sicher keine gelungene Vorstellung, weil ich es euch auch quasi mit beobachten lasse. Ne? Aber man könnte jetzt zwei solche Taschentücher nehmen. Und sagen wir mal, eins von hier verstecken, ja, bevor irgendjemand zugeschaut hat. Und dann sagen, seht ihr alle dieses Taschentuch? Ja, so sieht das aus. Und jetzt werde ich es hier reinstecken. Und Simsalabim, jetzt ziehe ich es hier raus. Ja? Und wenn man nicht aufgepasst hätte, dann könnte man es tatsächlich glauben, das ist dasselbe Taschentuch. Obwohl es nur das gleiche ist. Ja? Und also die Tatsache, dass die beiden sich ähnlich genug sind, um euch vorzugaukeln, dass es dasselbe ist, das jetzt ja, das wäre jetzt was, ne? Wenn es da jetzt nicht mehr drunter ist. Dass da immer noch drunter ist. Ne? Also das, nur weil die beiden eben ähnlich genug sind, hätte man sich tatsächlich denken können, ja, ein Wahnsinn ist es jetzt von da nach dort gekommen. Das Ganze war jetzt nicht nur zum Klamauk, sondern um zu veranschaulichen, wie das mit unserem Bewusstsein die ganze Zeit abläuft. Ja? Und vielleicht versteht ihr jetzt auch besser, warum ich diese Daseinsgruppen alle mit euch durchgemacht habe, weil uns jetzt sehr zugute kommt, dass wir uns mit den anderen Daseinsgruppen beschäftigt haben, weil jetzt wissen wir, durch welche Linse wir dieses Bewusstsein anschauen. Also wenn wir uns gar nicht mit dem Thema Bewusstsein beschäftigen, dann läuft das ganz einfach so, wie es läuft. Ja, dann glaubt man alles, wenn man irgendwas sieht, dann glaubt man sofort, ich sehe das und das ist super und das ist furchtbar und das ist sozusagen der der Modus, für den diese ursprüngliche Software gedacht ist. Dass es einfach läuft und dass man sich da nicht mit Weisheit und Achtsamkeit einmischt. Aber wenn wir uns einmischen, wenn wir eben, also nicht wie ein normaler Mensch im Publikum einfach der Zaubervorführung zuschaut und dann eben sich wundert, wie ist das gegangen? Oder Wahnsinn, dass da das eine Taschentuch von Zauberhand von links nach rechts gewandert ist, sondern vielleicht sich ein bisschen irgendwo zur Seite hinstellt und den quasi scharfsichtig das Vorgehen oder die ganzen Tricks und dieses Getue, dieses Zaubermeisters, das arbeitet ja auch oft ganz viel mit Ablenkung. Ne? Dass während ich das da reinstecke, mache ich mit der anderen Hand irgendwas, damit niemand da hinschaut, wo man gerade nicht hinschauen soll. Und dieser, bin ich irgendwie rausgekommen. Also das ist der Unterschied, ob ich entweder die Vorstellung genieße und das eben quasi ja regelrecht dafür bezahlt habe, dass ich das nicht durchschaue und das eben mir Spaß macht, dass ich mich da eigentlich ja betrügen lasse, oder ob ich jetzt mit einem Interesse herangehe, dass ich das durchschauen will, was da passiert. Und wenn wir wenn wir unsere Aufmerksamkeit unvorbereitet auf das Bewusstsein richten, dann würde im Normalfall die Wahrnehmung entstehen, ja, das bin ich. Und warum bin das ich? Weil das ist immer das Gleiche. Also die Objekte des Bewusstseins mögen sich verändern. Einmal sehe ich was, dann höre ich was, einmal gefällt es mir, einmal nicht. Aber dieses Gefühl, ich bin der oder die, die da als Empfänger des Erlebens dahinter steckt, das fühlt sich immer gleichbleibend an, als ob das eine Ich-Identität wäre. Und jetzt haben wir uns aber schon vorbereitet, ne? Das heißt, wir wissen, dass alles, was wir betrachten, wir immer durch die Linse der Wahrnehmung betrachten. Und darum versuchen wir jetzt in unserer Übung unsere Aufmerksamkeit dem Bewusstsein zuzuwenden. Und anstatt der eben in der üblichen Software vorgesehenen Wahrnehmung, ja, das bin ich weiß schon, einmal eine andere Wahrnehmung zu setzen, und zwar, das ist das Bewusstsein. So, das schafft uns mal ein bisschen Distanz, ein bisschen die Möglichkeit zu sehen, das ist jetzt einfach ein Phänomen, von dem der Buddha im Rahmen dieser fünf Daseinsgruppen spricht. Ja, und diese realitätsnähere Wahrnehmung ermöglicht es uns dann, zu sehen, dass auch das Bewusstsein, wie alle unsere geistigen Erlebensfaktoren, einem Entstehen und Vergehen unterworfen sind. Nicht unbedingt in der Art, wie sie sich anfühlen, aber in der Tatsache, dass sie sich ständig auflösen und neu entstehen. So wie das gestern auch gefragt wurde zur Wahrnehmung. Ne? Man könnte jetzt, wenn man diese Klangschale betrachtet, hat man vielleicht jeden Tag, wenn man reinkommt, immer dieselbe Wahrnehmung. Ah ja, das ist die Klangschale. Und dann manchmal wird dann so argumentiert, ja, aber Unbeständigkeit, weißt du nicht, dass die Moleküle in dieser Klangschale sich bewegen und dass vielleicht schon fünf Moleküle da auf den Boden gefallen sind. Ne? Und natürlich stimmt das auch, dass wenn man nur lang genug wartet, dass die Klangschale irgendwann nicht mehr geeignet ist, in uns dieselbe Wahrnehmung hervorzurufen. Ne? Dass die vier Elemente sich derart verändert haben, dass das nur noch ein Haufen Rost oder sowas ist. Ne? Aber dann, also das ist nicht gemein mit der Betrachtung der Unbeständigkeit. Ja? Also so, da müssen wir es nicht so abhängig machen von der Lebensdauer eines Dings da draußen, weil wir ja jeden Bewusstseinsmoment immer wieder neu entstehen und sich auflösen, sehen können, wenn wir nur einmal die althergebrachte Wahrnehmung, die wir über das Bewusstsein haben, eintauschen gegen eine realitätsnähere. Das war jetzt alles nur so ein bisschen die technische Erklärung von dem, was er machen soll. Ja, aber ich denke mir immer, das ist doch wichtig, dass man auch weiß, was da passiert. Aber im Prinzip müsste nur, vielleicht wie bei einem Auto, nur einsteigen und losfahren, auch wenn ihr nicht genau wisst, wie der Motor arbeitet, wo er da dann Gas gibt oder auf die Bremse steigt. Wenn wir es uns nochmal versuchen zu vergegenwärtigen, woher kommt dieses Gefühl, ich bin immer die gleiche Person. Ja, normal, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wer bist du, dann sage ich, ich bin der Bhantavasana und ich bin buddhistischer Mönch schon seit so und so vielen Jahren und ich bin aus dem und dem Land und da könnte man noch eine Reihe von Attributen aufzählen und das alles führt zu dem Gefühl, dass jetzt in mir irgendetwas unveränderlich immer noch da ist, was zu dem Zeitpunkt, als ich buddhistischer Mönch wurde oder als ich in dem und dem Land geboren wurde oder als ich heute Morgen aufgestanden bin, irgendwas ist immer noch da, so als ob man irgendwie so einen unverwüstlichen Edelstein in sich herumträgt, den man dann nur rausziehen muss und sagen, da schau, das bin ich. Und tatsächlich gibt es so einen Edelstein nicht. Ja, was wir für dieses unveränderliche Ich halten, ist die Tatsache, dass Bewusstsein sich immer gleich anfühlt. Das Selbst ist die Wahrnehmung, die das Bewusstsein von sich selbst hat. In seiner Reinform sozusagen. Ne? Natürlich beschränkt sich die Vorstellung eines Selbstes nicht darauf. Wir haben ja auch die anderen Daseinsgruppen noch und es ist auch so ein bisschen vielleicht situations- oder typenabhängig, womit wir uns da favorisiert identifizieren. Ne? Es gibt Menschen, die sind emotional, das sind dann mehr so die Vedana-Junkies oder die Leute, die vielleicht intellektuell scharf sind, die wissen wollen, so scharfsinnig, die wissen wollen, was ist das genau und die das eben viel geübt haben, festzustellen, was ist das und was ist das und was ist das. Gibt es Menschen, die sind so, wie sagt man, so Workaholic oder halt dann Sankaraholic, die ständig irgendwie, die sich gar nicht wie sich selber fühlen, wenn sie nicht was zu tun haben, die vielleicht auch ein Problem oder eine Krise bekommen, wenn sie keine Aufgabe haben, wenn sie nicht das Gefühl haben, ich mache da jetzt was Sinnvolles. Ja, gerade bei so einem Retreat kann das ja auch passieren, dann sitzt man vielleicht da und ja, gut, man muss abwaschen und klar, man muss meditieren, das sind so dann die Aufgaben, aber mehr ist es vielleicht noch dann, wenn man wirklich auch als das langfristig als Einsiedler so ein Leben führt, dann kann das schon mal so sein. Das ist ja dann nicht so, als ob man dauernd nur eine Spitzenmeditation nach der anderen erlebt. Dann kann doch mal passieren, dass man so das Gefühl hat, ja, was mache ich da eigentlich? Ich kümmere mich um keine Familie und ich regiere kein Land und ich behandle keine Kranken. Also die Sankharas, ja, ich muss jeden Tag auf Almosenrunde gehen und meine Praxis machen. Und das war es dann. Ne? Also, wenn von außen nicht viel Stoff dazukommt, der uns in unserem Narrativ beschäftigt hält, egal aus welchem Grund das passiert, dass da plötzlich ein Nachschubproblem stattfindet, dann kann das irgendwie kritisch werden. Es gibt ja angeblich auch so Tests für Menschen, die Astronauten oder Astronautinnen werden wollen, dass die dann irgendwo in so eine Badewanne mit Salzwasser gelegt werden, wo gar keine Sinneseindrücke mehr stattfinden. Und dann wird geschaut, wie lange halten die das da drin eigentlich aus. Ohne dass sie irgend von außen noch wieder was Neues dazu bekommen, womit sie dann ihre Selbstbilder bestätigen können. Wenn man dann dem ausgeliefert ist, was man halt schon so drin hat, dann merkt man vielleicht, das ist alles irgendwie ein ziemliches Durcheinander. Ich kann mich nicht mehr von dem Durcheinander ablenken. Und das kann dann eben schwierig sein im Sinne, dass es die Vorstellung, die man sich selbst hat, herausfordert. Und was Ähnliches machen wir ja jetzt eigentlich nur eben ganz gezielt und in einen Rahmen eingebettet, wo wir dann davon ausgehen können, dass auch ein bestimmter Effekt eintritt. Und zwar der Effekt des Klarsehens, dass wir erkennen, was diese Daseinsfacette Bewusstsein eigentlich ist und welche Effekte sie erzielt, wenn wir sie einfach nach dem Werksprogramm laufen lassen. Also wäre mein Vorschlag für die heutige tatsächliche Praxis, dass wir wie gehabt unseren Rahmen der Geistesruhe, das Metta auch natürlich bitte nicht vergessen, immer dafür sorgen, dass man das Ganze auch sich zuliebe macht. Wenn da jetzt ein paar clevere vielleicht Einspruch erheben und sagen, ja, mir selbst zuliebe, das sagt er immer, es gibt kein Selbst und dann soll ich was mir selbst zuliebe machen. Das wäre jetzt ein Sophismus, also das geht sehr wohl. Also, man kann sich ja um sich selbst kümmern, ohne das Selbst groß zu schreiben, im wahrsten Sinne. Ja? Also ohne wie sagt man, Substantiv draus zu machen. Das ist so einer der Bonmots meines Mönchslehrers. Ich weiß nicht, die von euch, die schon 100 Mal gehört haben, die Bonmots, die müssen halt jetzt das als ein Ohrbewusstsein notieren. Aber immer gesagt, accept yourself and reject yourself. Also nimm dich selbst an und lass dein Selbst los. Was?
Sehr
weise. Ja, finde ich auch. Darum erzähle ich es ja. Also nachdem wir da jetzt natürlich mit Ruhe und Metta das Ganze gut versorgt haben, was schon auch wichtig, also das sage ich jetzt nicht nur immer dazu, weil ich mir denke, dass ihr das hören wollt, sondern auch, weil es wichtig ist, einer Tendenz vorzubeugen, die dann vielleicht aus Prinzip sich denkt, ich muss das jetzt verstehen, weil das so vorgeschrieben ist oder sonst irgendwas. Und es ist aber viel wichtiger, das verstehen zu wollen, weil man eine emotionale Verbindung zu diesem ganzen Projekt hat, weil man sich wirklich also persönlich davon Wohlbefinden verspricht. Und ich denke, ich will, dass es mir, klar, mir gibt es nicht, gibt es schon, egal, ich will, dass es mir gut geht. Ja, in welcher Form auch immer. Und das kann sich ja durchaus wandeln, dass sich der Begriff Wohlsein in einem Leben wandeln kann, das wissen wir ja. Ne? Als kleine Kinder war vielleicht das Schönste, mit irgendeinem Spielzeug zu spielen und irgendwann wurde das langweilig, dann hat man was Neues gebraucht und dann wieder was Neues und wieder was Neues. Auch in dieser Praxis können wir wieder eine neue, ganz neue Kategorie des Wohlbefindens erleben. Also nicht eine, wo irgendwas von außen kommt und dann fühle ich mich endlich irgendwie wohl, sondern etwas, das davon kommt, dass in mir sich etwas auflöst und entspannt und weniger wird. Ne, dass dieser dramatische Hauptdarsteller einmal eine Zeit lang einfach keinen Auftritt hat. Und im ganzen Rahmen dieser Vorbereitungen, und ich denke, die beiden sind auch ein gutes Paar. Also wenn wir jetzt immer nur Metta als Vorbereitung machen würden, dann wird das vielleicht wieder in eine andere Richtung gehen, dass wir uns daran gewöhnen, dass es schön und angenehm sein soll. Und wenn wir in unserer Meditation dann an einen Punkt kommen, wo es herausfordernd wird, dass wir dann zurückschrecken. Ja? Also dafür kann es dann auch gut sein, eben die Ruhe per se ab und zu mal zu entwickeln. Das ist nicht so ein Zwang zum Positivismus wird, sage ich mal, dass alles immer positiv klingen und schön sein muss, sondern dass es ruhig auch mal zur Sache gehen kann, ruhig auch mal ernst werden kann oder herausfordernd, wenn wir sehen, dass das, für was wir uns ein Leben lang gehalten haben, ein Prozess des Entstehens und der Auflösung ist. Und in unserem Vipassana-Programm können wir dann eben als ersten Schritt tatsächlich die sechs Sinnesgebiete und das Bewusstsein, das im Zusammenhang mit ihnen entsteht, immer so gut es uns gelingt, wahrnehmen. Also wieder die Wahrnehmung als unsere Gefängnispfeile verwenden. Ne? Also wir können jetzt nicht irgendwie mit einem nibbanahaften Geist das alles machen, sondern mit den Geistesfaktoren, die wir zur Verfügung haben. Also mit dieser ganz einfachen Funktion unserer Wahrnehmung uns dem annähern, dass das Augbewusstsein, oder das lasse ich euch offen, ob ihr lieber Aug- oder Sehbewusstsein sagen wollt, das ist vielleicht holprig für die, die den Begriff Sehbewusstsein schon gewohnt sind. Man merkt, ja, mein ganzes Erleben, wenn ich da ordentlich dabei bleibe, ist so eine wechselndes Auftreten und wieder Abtreten von diesen verschiedenen Sinnesbewusstseinen. Und also wird da gar nicht so groß irgendwelche theoretischen Überlegungen dran knüpfen, sondern mehr auf diesen meditativen Prozess vertrauen, dass mir die Ausübung dieser ganz einfachen Übung dabei hilft zu sehen, klarer zu sehen, wie dies einfach, das sind einfach so verschiedene, wie so bei so einem Schattentheater, so verschiedene Figuren wieder auftauchen und wieder untertauchen. Und statt mich in die Handlung reinziehen zu lassen, bleibe ich jetzt einfach mal bei dieser Feststellung immer wieder. Aha, so, das ist auch ein Bewusstsein, das ist eigentlich auch Bewusstsein. Und das ist ja auch Bewusstsein. Und es kann ja auch ganz spannend sein, mal sich von dieser Seite aus kennenzulernen. Und dass ich da alle sechs Sinnesgebiete vorschlage, hat den Grund, dass es am Anfang auch einfacher ist, weil der Geist noch die Zusatzaufgabe hat, zwischen den verschiedenen Sinnesgebieten zu unterscheiden. Also gerade wenn der Geist noch Gefahr läuft, sich eben doch wieder von irgendwas ablenken zu lassen, dann ist es immer gut, wenn er eine bestimmte Aufgabe hat. Und es ist in dem Fall eben auch nicht nur zu erkennen, das ist Bewusstsein, sondern das ist diese Art von Bewusstsein und das ist jene Art von Bewusstsein. Ja, kann auch dem entgegenwirken, dass wir das Bewusstsein doch wieder als so eine universelle Größe vielleicht sehen. Ja. Wenn ihr aber da gut dabei seid, dann könnt ihr und diese Unterscheidung der verschiedenen Sinnesgebiete nicht mehr so braucht, dann könnt ihr das auch weglassen. Das haben wir ja bei den anderen bei den anderen Daseinsfaktoren auch nicht, also, oder kann das, meine ich damit, die anderen Erlebensfacetten, da haben wir das ja auch nicht gemacht, dass wir die Sinnesgebiete noch extra unterschieden haben. Dann einfach immer feststellen, aha, das ist Bewusstsein. Obwohl vielleicht ein Impuls und sagt, nein, 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 das bin ich, das ist nicht, das bin ich. Aha, das ist das Bewusstsein, das jetzt das Denkbewusstsein, das die Wahrnehmung hat, das bin ich. Wo vielleicht dann auch noch eine intensive Empfindung mit dabei steckt. Man sagt, ah, diese Wahrnehmung, dass das nur das Bewusstsein ist, das ist unangenehm. Oder dass ich will mir da nicht auf den Schlips treten lassen. Ja? Aber wenn man mal anschaut, wo das Ganze herkommt, ist immer diese Feuersteine, die aneinander klopfen, da wird eigentlich offensichtlich, dass es ein ständiges Entstehen und Vergehen ist. Natürlich, wenn Fragen auftauchen, die immer wieder auftauchen, dann wisst ihr ja, dann könnt ihr sie auch auf einen Zettel schreiben und wir besprechen sie noch am Abend. Um das Entstehen und das sich Auflösen dieses Bewusstseins besser mitzubekommen. Das ist bei dieser Daseinsfacette schon besonders knifflig, weil der Geist sich womöglich automatisch wieder nur auf diese Qualität des Bewusstseins richtet. Und dann entsteht wieder der Eindruck, ja, aber das ist doch immer das Gleiche. Und da, also ein kleiner Trick, den ich heute auch schon mal angewendet habe, ist, dass wir da unsere Erinnerungsfähigkeit zu Hilfe ziehen. Ja, dass wir vielleicht ab und zu mal innehalten und kontemplieren, ja, aber das Bewusstsein, das ich jetzt vor 2 Minuten hatte oder beim ersten Löffel des Nachtischs in meinem Mund, versucht euch vielleicht, denn das dürft ihr auch heute mal, das ist jetzt eine Ausnahme, versucht euch mal wirklich während der erste Löffel der Nachspeise in eurem Mund landet, also ihr müsst heute leider alle einen Nachtisch nehmen, wenn ihr sonst immer verzichtet, kann nur ein Löffel sein. Versucht euch mal wirklich voll, das quasi ja, wie lange das dauert, bis man diesen einen Löffel gegessen hat, oder dieser Moment, wo das da reinkommt und der erste Eindruck entsteht. Versucht euch da mal voll damit zu identifizieren. Ja, ich weiß, ihr wollt das nicht und ihr macht das sonst nie, aber diesen einen Moment versucht das mal, weil dann habt ihr einen Erinnerungspunkt in der Vergangenheit ab da. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch nur 1 Minute später daran zurückerinnern, das war doch ich mit diesem ersten Löffel. Dieser Bewusstseinsmoment, ich kann mich so gut daran erinnern. Und wo ist dieser Bewusstseinsmoment jetzt?
Donnerstag ist hier der Nachtischfreitag.
Ja, man könnte es auch mit was anderem machen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber also wichtig ist mir, dass ihr versteht, wie ich das meine. Ne? Dass die Auflösung des Bewusstseins sich so ein bisschen versteckt vielleicht vor unseren Blicken. Und dass wir da uns nicht in die Eigenschaft des Bewusstseins hineinziehen lassen, sondern wirklich das aktuelle Geschehen namens Bewusstsein betrachten und dann sehen, dass das aktuelle Geschehen namens Bewusstsein tatsächlich immer wieder sich auflöst und neu entsteht. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.